Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen zu dieser kleinen, feinen, alten Radiosendung, die es schon so lange gibt. 21 Jahre schon und bestimmt auch schon so 15 Jahre oder so als Podcast. Also Sie können dieses Gespräch und viele, viele andere jederzeit nachhören über YouTube, über die ARD Audiothek und andere Podcast-Plattformen. Und wenn mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Einfach ist es nicht. Und es kommt auch wirklich selten vor, dass jemand im Kulturbereich, eine Schauspielerin gar, im Theater wie auch im Fernsehen gleichermaßen erfolgreich ist. Dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit tiefen, schweren Rollen genauso begeistert wie in brillanten Komödien und dann auch noch in einem Land, das zwischen U wie Unterhaltung und E wie Ernst unterscheidet, also das ist schon allerhand. Caroline Peters kann das, schulterzuckend, gar kein Problem. Wer an 7 von 7 Schauspielschulen abgelehnt und einige Jahre später dann unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet wird, der hat sicherlich seine eigene Haltung dazu gefunden, was möglich ist und was nicht. Caroline Peters wurde 1971 geboren und wuchs in Mainz und Köln auf. Dem Theaterspielen drängte sie sich förmlich auf. Sie ließ nicht locker und reüssierte schließlich auf den größten deutschsprachigen Bühnen, bevor sie ab 2007 parallel noch für viele Jahre die Kommissarin Sophie Haas in Mord mit Aussicht verkörperte. Dieser Mix aus Theater, Fernsehen, Kino zieht sich durch ihr Leben. Aber manchmal macht sie auch Radio. Heute zum Beispiel.
Willkommen, liebe Caroline.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
13 Jahre ist es her. Du bist schon mal hier gewesen. Ja. Und ich überlege immer, wenn Leute das hören, dass sie dann sagen, ach, ladet ihr jetzt Gäste zweimal ein? Ich finde, wenn da so viel Zeit zwischen liegt, das ist ja manchmal ein ganzes Leben. Also, oder vielleicht
zwei
Leben. Ja. Könntest du die letzten 13 Jahre, was würden die für eine Schulnote kriegen? Was denkst du?
Oh, die kann man unheimlich schlecht zusammen benoten. Da liegen nämlich sehr, sehr gute Jahre und auch sehr, sehr miese Jahre. Alle in diesem einen Zeitraum. Also wahrscheinlich wäre das dann so eine stinklangweilige Durchschnittsnote. Ja, so genau. Eine gute 2-. Was ein bisschen schade ist eigentlich, weil dann eigentlich gab es ja ganz tolle Sachen in der Zeit und dann gab es aber eben auch ganz schlechte Sachen und dann leveln die sich so aus.
Mhm. Wie macht das Kreuzchen?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin der schlechteste Tierstimmenimitator. Hättest du mich jetzt nach Dialekten gefragt, aber wie macht das Kreuzchen? Das ist der Uhu, an den denke ich, oder?
Wie macht der Braunbär? Du machst das gut. Also es kann ja sein, dass es Legendenbildung ist, aber meiner Information nach gab es mal eine Schulkonferenz, weil du Tierstimmen im Unterricht nachgemacht hast.
Ja, das ist wahr. Mit einem Freund zusammen in der letzten Reihe, aber ungefähr auf dem Niveau, das du gerade gehört hast. Also die Schullehrerkonferenz hatte wenig mit der Qualität der Darbietung zu tun, sage ich mal, sondern mehr mit der, ich nehme rückwirkend mal an, mit der Qualität der Lautstärke und der Unruhestiftung im Klassenraum, das war wohl eher das Thema.
Also habt ihr euch nicht beeindrucken lassen von der Autorität oder eben dann offenbar mangelnden Autorität der Lehrerin oder des Lehrers?
Wir saßen sehr weit hinten, muss ich zu unserer Verteidigung dazu sagen, und die Schule war sehr streng. Also wir hatten noch bis zur 10. Klasse so Schulbänke, die an den Boden festgeschraubt sind mit so einer schrägen Holzdings und oben so einer Griffelleiste.
Ja. Ah.
Also wirklich aus einer völlig anderen Zeit, die aber bei uns in der Schule noch sehr lange überdauert hatten. Und die Schule war sehr gut. Es war ein ehemaliges Mädchengymnasium und Mädchen wurden da extrem gefördert. Also die war sehr geradezu übergleichberechtigt, die Schule. Aber wir waren dann trotzdem auch manchmal eben sehr ungehörig. Und ich hatte dann so 7., 8. Klasse, da waren meine Eltern frisch geschieden, da war ich, glaube ich, ein bisschen schwierig und durch den Wind und das dann auch in so einem konservativen Umfeld, wo Scheidung gar nicht geht und so. In den 80er Jahren waren das ja alles andere Themen als heutzutage. Und da in dieser Zeit kam es zu dieser Schulkonferenz wegen Tierstimmen. Aber im Grunde genommen fand ich die Schulzeit nicht schlimm. Wie gesagt, so zwischendurch, so 3-4 Jahre fand ich schlimm. Mhm. Also eben für mich war die Teenagerzeit einfach gar nichts. Ich fand das einfach grauenvoll. Aber ich hatte durch die Bank super Lehrerinnen hauptsächlich Und die waren alle wirklich cool. Und die haben auch unheimlich viel Programm außerhalb des schulischen Programms mit uns gemacht. Und auch einen Teil, würde ich sagen, meines Interesses für meinen Beruf und alles kommt daher. Von einer sehr engagierten Deutschlehrerin, einer fantastischen Musiklehrerin und sehr viel außerschulischer Aktivität in dieser Richtung.
Nur die Mathelehrerin und die Kunstlehrerin. Da gab es irgendwas, alles was nicht
schwierig,
stimmte, ne?
Ja, das war alles total schwierig. Mathe war ganz schwierig. Da habe ich dann zum Abitur dann so eine Angst gehabt, dass sie mich so hasst, dass sie mich durchs Abi fallen lässt.
Hat die dich gehasst?
Ja, die hat mich irgendwie total gehasst. Ich habe nicht richtig rausgefunden, womit, womit das zusammenhing, aber die fand mich irgendwie furchtbar.
Kannst du gut rechnen? So, also das, was so nötig ist fürs Leben?
Ja, also wird auch immer schlechter. Ich konnte zeitweilig sehr, sehr gut Kopf rechnen und sowas. Aber dadurch, dass man jetzt immer ein Handy dabei hat und da immer alles der Taschenrechner machen kann, merke ich doch, dass das nachlässt.
Mhm.
Also ich hatte dann auch beim Abitur, ich habe dann so schnell so viel gelernt, dass ich dann im Abitur eine 1 geschrieben habe, obwohl ich vorher immer kurz vor der 4 stand. Und dann musste ich auch noch in die Nachprüfung, weil das ja dann, wenn die Note so stark abweicht, dann hat man ja sicher betrogen. Und dachte dann, siehst du, ich hätte mir das alles viel leichter machen können. Ich hätte einfach regelmäßig Hausaufgaben machen können und dann wäre alles gar nicht so aufregend gewesen.
Es ist schade, dass Schule für viele in der Zeit, in der es drauf ankommt, dass die Inhalte so blöde vermittelt werden durch, wurden auf jeden Fall auch, glaube ich, immer noch, also ich meine, wir haben ja ein Riesenbildungsproblem aus ganz verschiedenen Gründen.
Ja.
Und wenn, wenn es dann nicht geschafft wird, Lernen als was Angenehmes zu vermitteln, dann ist immer schade, ne? Wenn du als erwachsener Mensch merkst, schade, dass ich das nicht vertieft habe oder nicht regelmäßig gemacht habe.
Ja, oder schade, dass ich gar nicht gemerkt habe, wo meine Fähigkeiten liegen, sondern nur mich von irgendwelchen absurden Klischees hab leiten lassen, wie zum Beispiel, wenn du dich für die Theater AG interessierst, dann interessierst du dich ja wohl eher für künstlerische Sachen, dann kannst du wohl kein Mathe. Das ist halt einfach ein gängiges Klischee, das man halt so schluckt mit 14, 15 und sich dementsprechend verhält, weil man denkt, das gehört dazu. Und dann, also für mich war das tatsächlich ein Erlebnis, dass ich dann irgendwie dachte, ach so, wenn ich mal 4 Wochen einfach intensiv mich damit beschäftige, dann kann ich das alles. Das ist gar nicht unlösbar und es ist auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht so schwer. Mhm. Und es wäre die ganze Zeit möglich gewesen. Das fand ich wirklich ein bisschen so, kann doch nicht wahr sein. Also
hätte dich mehr Strenge dazu gebracht? Also wurdest ja offenbar sehr liberal erzogen.
Ja. Also meine Eltern haben sich da völlig rausgehalten, ehrlich gesagt.
Was ja einerseits gut ist, andererseits vielleicht auch nicht. Was denkst du?
Ja, ich glaube, dass Strenge mir nicht geholfen hätte, aber das sage ich auch aus dem heraus, dass ich so liberal erzogen wurde. Bei uns gab es eben keine Strenge in fast nichts gab es Strenge. Und dann hätte Strenge bei mir wahrscheinlich gar nichts bewirkt. Wenn man das nicht gewöhnt ist, damit umzugehen, dann ist das ja wahrscheinlich eher was nur Trotz herausfordert. Also. Aber einfach weniger, ich weiß nicht, wenn man da offener wäre selber und auch die anderen offener wären und wenn man nicht mit solchen Klischees zugeballert werden würde, wie Naturwissenschaften sind nicht für blonde Mädchen oder was weiß ich, also so Quark, den man so als Jugendlicher ungefiltert schluckt, es sei denn, man hat in irgendwas eine Hochbegabung, die sich nicht von der Hand weisen lässt. Das hatte ich nicht, also so doll war es nicht mit dem Mathe, aber es wäre einfacher gewesen.
Chaka Khan. Endlich hält Chaka Khan mal Einzug in diese Sendung. Viel zu selten, wie ich finde. I feel for you. Warum dieses Lied?
Das war tatsächlich meine erste und auch fast einzige LP, die ich in meinem Leben gekauft habe, weil ich dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Aber dann eben, da fängt man dann irgendwann so an, so auf Flohmärkte zu gehen und so ein Jugendlicher zu sein und kein Kind mehr. Und als kindlicher Musikhörer war ich so Nena und Markus und hat man die auch so im Kino gesehen, so und was so bei Formel 1 halt so lief. Und im Radio in Köln, im WDR, gab es Dave Coleman, hieß der war ein Radiomoderator, der hatte montags abends Hits. So, das habe ich halt so gehört. Und dann habe ich irgendwann natürlich gedacht, jetzt bin ich ein Teenager, jetzt muss ich so meine Persönlichkeit so profilieren irgendwie so, was man dann so denkt, was für ein Typ bin ich wohl? Und dann geht man so auf den Flohmarkt und kauft so Klamotten und eben auch Platten und Pfeifen, die man nicht rauchen wird und alles Mögliche, weil man irgendwie denkt, das ist jetzt so mein neuer Lifestyle irgendwie so. Und da habe ich aus irgendwelchen Gründen eine Schallplatte von Chaka Khan gekauft und fand die dann auch wirklich toll. Ich wusste ehrlich gesagt, als ich sie gekauft habe, wusste ich nicht, was drauf ist.
Oh, okay. Aber das war dann eine gute Überraschung. So viel kann ich verraten.
Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do, Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you, Chaka Khan. What you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you, Chaka Khan? Let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. 'Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, 'cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.
Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Es gibt einen Song von Deichkind, also es geht jetzt ums Besungenwerden. Nicht, dass ich persönlich gemeint bin, hoffe ich jedenfalls, aber es gibt einen Song, der heißt Bettina, pack deine Brüste ein, Bettina, zieh dir endlich etwas an. Ja. Das war hart, aber es war in etwa die Zeit, in der auch diese komische dieser Sprachroboter ins Leben kam und Alexa hieß. Und ich kenne jemanden, der Alexa heißt. Und da habe ich so gedacht, komm, reg dich nicht auf, Bettina. Richtig hart ist es für jemanden, der Alexa heißt. Weil alle sich jetzt lustig machen. So, kann nicht jeder so viel Glück haben wie du, Caroline Peters? Denn auch dir wurde ein Song gewidmet, beziehungsweise ganz konkret dir. Tempo.
Von Tempo, das war eine zwischenzeitlich existierende Band von Jan Plewka, dem Sänger von Selig, und Marek Harloff, ein Schauspielerkollege von mir, mit dem ich in Hamburg am Schauspielhaus gespielt habe, damals. Und wir haben in der Zeit, wie soll ich das sagen, eine späte Jugend genossen gemeinsam. Also wir waren eigentlich Ende 20 und haben uns aufgeführt, als wären wir so 17.
Was habt ihr gemacht? Was machen 17-Jährige?
Viel ausgehen und viel Alkohol trinken und und viel Quatsch machen. Und wir haben eben relativ viele Vorstellungen gespielt im Hamburger Schauspielhaus, das damals immer sehr, sehr schlecht besucht war, weil das Programm, das wir gemacht haben, zu jung und zu modern und zu dies und das und jenes war. Aber wir haben uns untereinander alle so wahnsinnig gern gemacht. Da habe ich Bjarne auch kennengelernt.
Bjarne Mähne.
Genau, und Joachim Meyerhoff habe ich da kennengelernt und seine damalige Frau Christiane von Pöllnitz, mit der ich bis heute sehr befreundet bin, alle möglichen. Also es war so eine, man war sehr so in seiner eigenen Gang so angekommen. Katrin Striebeck war dabei, Wiebke Puls, so, und es hat irgendwie, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann eben auch noch die Jungs von der Band, und Bandleute müssen ja, das gehört ja zur Berufsbeschreibung, wenn die jung sind, dass die viel trinken. Und dann sind wir eben wirklich nach jeder Vorstellung wahnsinnig um die Häuser gezogen in Hamburg, was man da ja auch sehr gut kann. Und da ist in dieser Zeit auch dieses Lied entstanden.
Das wird dann wahrscheinlich Anfang der 90er gewesen sein,
das war,
oder?
Ende, oder Mitte? Das war Anfang der 2000er Jahre. Aha, okay. 2000 haben wir da im Herbst begonnen am Hamburger Schauspielhaus, und dann ging das so bis 2004, bin ich ans Burgtheater gewechselt.
Okay.
Also in der Zeit waren wir da viel zusammen unterwegs und hatten es sehr lustig miteinander.
Ich erspare dir den Text, also dass du es selbst, ich erspare dir nicht den Text, aber ich erspare es dir, dass du es selbst vorlesen musst. Hier kommt Caroline Peters, der hellste Stern in jeder Nacht, ein Superstar mit Sexappeal, jeder will ein Kind von ihr. Wodka trinken, tanzen gehen, mit ihr um die Häuser ziehen. Caroline, wir danken dir, dass diese Welt noch existiert. Zweite und letzte Strophe. Caroline kann Karate. Stimmt das?
Nein, leider nicht.
Hat uns gerettet manche Nacht. Menschenfressende Maschinen zwangen uns in Limousinen, jagten uns durch die Stadt. Das ist dann wahrscheinlich das, was ihr erlebt habt.
Ja, und auch so ein bisschen eben das, was natürlich deren Leben, also wie deren Leben und mein Leben völlig anders ist, ne? Jemand wie, also eine Band wie Selig Mitte, Ende der 90er Jahre, die ganz, ganz jung sind, Anfang 20, und dann von Musikproduzenten irgendwie durch diese ganze Kapitalschleuder geschleudert werden im Schleudergang
und verstehe.
Da total erschöpft irgendwann wieder so rausfallen und denken so, wow, was ist denn da eigentlich passiert? Und genau in dem Moment, wo eben auch die Musikbranche sich so krass geändert hat, sind die ja irgendwie an so einem Boden aufgeschlagen, sage ich mal, von Realität, den die einfach verlassen hatten ein paar Jahre vorher, und wo man ihnen beigebracht hatte, die Musikbranche, die geht für immer so weiter. Die ist aber 2000 so nach unten gefallen, weil Napster aufgetaucht ist und Bertelsmann und sich alles geändert hat und die Plattenindustrie eben nicht mehr multireich und multiverdruckt und ich weiß nicht was war. Und in der Zeit sind die halt ins Hamburger Schauspielhaus gefallen und da haben wir uns so zusammengetan und dann waren wir sowas wie verrückte Künstler, die das alles ohne die Millionen im Hintergrund machen und das aber ehrlich gesagt genauso geil finden. Mhm. So, weil bei so einem Auftreten, bei einem live auftretenden Beruf ist ja immer die Frage, was man selber draus macht. Ob das jetzt immer Riesenhallen sind, die da Spaß machen oder ob auch kleine Mengen von Publikum Spaß machen und so, das liegt ein bisschen auch in der eigenen Hand und in der eigenen Entscheidung.
Wenn du nicht bei einem Major-Label bist oder ja, wenn du nicht oder bei einem Management, das dir nahelegt, bestimmte Dinge zu machen. Letztendlich gibt es ja viele Parallelen zwischen, also wenn du bekannt bist, wenn du prominent bist, wenn du plötzlich in die Öffentlichkeit gerätst durch einen verdienten oder unverdienten Erfolg, ist es ja gar nicht mehr so ein Unterschied, ob du in der Musikbranche bist oder warst oder ob du in der Branche bist, in der du bist. Niemand wird darauf vorbereitet, wie es ist, bekannt und erfolgreich zu sein, prominent zu sein. Viele haben sich das in unserer Generation, wir sind nur ein paar Jahre auseinander, immer so gewünscht. Das war so der Antrieb. Und was willst du mal werden? Ja, bekannten Rockstar oder so. Aber das war ja nicht so einfach. Das ist ja heute, hat das ja durch soziale Medien nochmal so eine Eigendynamik gekriegt. Ne? Also wenn du eine gute Selbstdarstellerin bist, ein guter Selbstdarsteller, kannst du Influencerin werden. Influencer, du kannst Millionen machen, du kannst super Verträge haben. Damals war es immer von Vorteil, noch ein bisschen was zu können. Aber wie ist es dir denn ergangen, als du merktest, dass jetzt bei dir so ein Turbo geschaltet wird? Du hast ja wirklich lange als Schauspielerin gearbeitet und auch verhältnismäßig erfolgreich, als es dann plötzlich durch Mord mit Aussicht so einen totalen Kick gab.
Also für mich war das immer wie so in zwei Welten zu leben, weil das Theater kann diese Art von Turbo niemals auslösen, außer dass du es dir selber einredest. Ach, weil das Theater hat eben ja nur so eine, es ist eben eine sehr begrenzte Menge von Menschen, die man damit erreicht. Und das ist natürlich beim Fernsehen völlig anders. Da kannst du auf einmal 7 Millionen Leute können dir auf einmal zugucken bei dem, was du da verzapfst. Und das bringt vor allen Dingen in Gang, dass sehr viele Menschen denken, ah, da kann man jetzt irgendwie ein gemeinsames Geschäft machen oder dies und das und jenes oder du bist jetzt sonst wie arrogant und blöd, schon von vornherein doof zu dir, bevor man dich kennengelernt hat, weil du hast ja da und da so Erfolg gehabt und dann musst du ja wohl so und so sein. Und gleichzeitig ist es ja völlig abstrakt, ne? Der Erfolg am Theater, den spürst du einfach physisch, weil du hast eine Premiere und einen tosenden Applaus oder du
auch
hast
der Misserfolg, ne?
Der, und den Misserfolg, spürst, genauso. Ja, genau. Mhm. Ist ein physisches, starkes, großes Erlebnis, mit dem man sich dann tagelang beschäftigt hinterher. Und der Fernseherfolg ist eben, genau wie heutzutage so Streamer-Erfolge, es ist eben abstrakt. Also du hast es ja nicht gemacht. Du bist an dem Abend vielleicht in der Sauna gewesen, während das ausgestrahlt wurde.
Aber irgendwie wird ja doch was geöffnet in deinem Körper, das Endorphin und Dopamin und Adrenalin oder was auch immer freisetzt. Denn Menschen, die jetzt erfolgreich in Streaming-Serien sind, die sind ja auch high unter Umständen. Im Idealfall mit körpereigenen Substanzen.
Ja, im Idealfall mit körpereigenen Substanzen. Das finde ich sehr gut. Ja, doch ein bisschen high ist man da vielleicht schon, aber es kommt eben, also zum Beispiel, ich habe dann in der Zeit, genau in der das hier so bekannt wurde, Mord mit Aussicht, das war ja auch schon lange nachdem, also es gab es ja schon lange, das war ja auch so merkwürdig, es war ja nicht, man hat was gemacht, jetzt kommt es raus und dann hat es Erfolg, sondern das lief ja schon 3 Jahre, bis es Erfolg hatte. Also das war auch so ein komischer Delay. Plus, ich habe eben in der Zeit hauptsächlich in Österreich gearbeitet und gelebt und da kam das nicht vor. Da gab es das nicht. Das ist so wie, da wurde das nicht ausgestrahlt und eben genau wie in Österreich zum Beispiel Fußball nicht vorkommt. Da spricht man nicht über Fußball, praktisch nie. Und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin. Also damals bin ich immer gependelt zwischen Berlin und Wien und dann hat man da so ein ganz anderes Gegenüber, weil man das plötzlich merkt, dass das plötzlich viele Leute kennen.
Wir kommen jetzt zu den Bangles. Walk Like an Egyptian. Warum dieser Song? Wofür steht der?
Ja, ich weiß auch nicht, ich wurde bei der Songauswahl, als ich angefangen habe, mir Songs auszusuchen, bin ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, in welche Zeitschleife in meinem Kopf geraten und irgendwie in meinen Teenagerjahren so ein bisschen stecken geblieben. Das habe ich aber erst am Ende gemerkt, als ich die Liste fertig hatte. Und Bangles war eben auch so mit 15, 16 würde ich denken oder 14 vielleicht, fand ich die einfach unglaublich cool und sexy und die Musik so Tanzmusik so.
Caroline Peters ist heute hier zu Gast und wenn Sie jetzt sagen, oh nein, Mist, dass ich jetzt erst einschalte, dann hören Sie wahrscheinlich Radio und haben die Möglichkeit, dieses Gespräch als Podcast nochmal in voller Länge zu hören, wie auch viele andere Gespräche. Du bist 1971 in Mainz zur Welt gekommen und in Mainz und Köln aufgewachsen, bist mit 8, ist eure Familie umgezogen, ne? Als ich ausrechnete, wie alt du denn jetzt bist, 52, fiel mir etwas auf, dass ich dann gleich auf Instagram gepostet habe, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Da muss man doch Abhilfe schaffen. Mir fiel auf, dass es kein Wort gibt, keine Bezeichnung, die zwischen alt und jung liegt. Das Wort erwachsen sagt ja schon inhaltlich irgendwas aus, ne? Oh, hier verhält sich aber jemand gerade sehr erwachsen oder so. Das ist ja dann, das steht ja für etwas.
Und erwachsen kann man auch sein von 18 bis so, 88, richtig. So ungefähr. Ja.
Und ich will das auch gar nicht so, ich meine es auch gar nicht so philosophisch, denn ich merke bei den Antworten, die so nach und nach eintrudelten, dass sie alle so schon sowas Romantisiertes, so ein Anti-Ageism, so Golden Ager, Silver Surfer. Also alle wollten irgendwie so signalisieren, nein, wir sind froh, dass wir in dem Alter sind, in dem wir sind und das ist ganz schön, ist auch gut, ist ja schön, wenn man so auf halber Strecke ist und sagt, das finde ich gut, ich finde das auch wirklich gut, aber ich brauche ein Wort dafür. Das nichts romantisiert, das soll einfach eine Bezeichnung sein. So wie alt ein Wort ist und so wie neu oder ein Wort, das Menschen bezeichnet, die irgendwo sich zwischen auf dieser Linie befinden. In der Mitte plus minus 15 Jahre. So.
Ja, aber wieso, ich finde, es geht nicht schon damit los, plus minus 15 Jahre, dass man denkt, plus minus 15 Jahre, wenn du 30 bist, heißt entweder 15 oder 45. Gut,
vergiss plus minus 15 Jahre, also nochmal.
So.
Also du hast recht, aber
50 plus, finde ich, wird immer so getan, als wäre man schon fast in Rente. Oder ich fühle mich jetzt immer so aufgefordert im Moment, so die Boomer, ihr Boomer, ihr geht ja in Rente. Nicht mal so, ich bin kein Boomer, ich gehöre zu den geburtenschwachen
Jahrgängen. Wir sind beide Generation X. Ja?
Genau,
wir sind
total.
Xer. Wenn es sowas gibt.
Absolut gar keine Boomer.
Gen
und
X.
Ich gehe einfach die nächsten 15 Jahre nicht in Rente, selbst wenn ich möchte. Ich habe gar keine Chance. Und so, und man hat dabei irgendwie das Gefühl, sobald man über 50 rüber ist, ist es eigentlich dasselbe wie 65. Und ich, da denke ich mir so, aber 15 Jahre dazwischen, die sind lang.
Kann es daran liegen, also, dass du eine Frau bist? Tut mir leid, dass ich diese Frage stellen muss, aber es ist
daran.
Ja so. Also ich entschuldige mich jetzt gerade bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die, glaube ich, denken, dass ich Inhalte gerne auf dieses Thema herunterbreche. Aber gemeinhin müssen sich 50-jährige Männer dafür nicht rechtfertigen. Es ist für dich als Frau, stellt sich eher so die Frage. Interessanterweise hattest du selbst Probleme damit, 40 zu werden, habe ich mal in so einem alten Interview gefunden. Was war das Problem?
Also, komischerweise, 50 zu werden fand ich gar nicht schwierig. Das finde ich jetzt im Nachhinein schwierig. Da habe ich gerade heute Morgen mit einer guten Freundin drüber gesprochen. Hatte so, bei 50 sagen einem alle so, jetzt wirst du aber 50.
Oh,
so,
das tut mir leid.
Ja, das tut mir leid. Oder so mit so einer Bedrohung im Hintergrund.
Wirklich?
Dass man immer denkt so, was, hätte ich das nicht machen dürfen? War das unanständig? Macht man das nicht? Hätte ich das auslassen sollen? Entschuldigung. Irgendwie so. Und fühlt sich aber so ganz prima irgendwie so und hat so ganz prima, macht man so eine Party und hat so gar keine Gedanken. Und dann merkt man so, zwischen 50 und 60, was man da braucht, ist eine sehr gute Rechtsschutzversicherung und alles mögliche andere, weil die Probleme von außen so zunehmen.
Was?
Also gut, in unserer Zeit jetzt sowieso. Die Außenwelt ist halt schwieriger als
vor 10 Jahren. Aber wie willst du dich denn gegen diesen Scheiß von außen gerade mit einer Rechtsschutzversicherung schützen?
Ich fand das Alter so Probleme in mein Leben treten, die ich vorher nicht hatte. Und bei 40 war es eben anders. Da habe ich mich selber so, richtig frustriert irgendwie an mir selbst. Dass ich irgendwie, und ich habe es nicht gemerkt, das war auch so merkwürdig. Ich habe so eine ganze Woche vor dem Geburtstag hatte ich ultra schlechte Laune und ich wusste nicht warum, bis der Geburtstag kam. Und dann war es auch so, das ist ja einfach nur das. Du bist halt 40 geworden und es passt dir nicht, weil du gar nicht anders lebst als mit 30. Du hast gar nichts verändert seitdem und es sind trotzdem 10 Jahre deines Lebens jetzt abgeschlossen und der nächstgrößere Geburtstag ist 50. Was soll denn das heißen?
Ich stelle die nächste Frage nicht, weil ich weiß, dass die Antwort leider zu persönlich ist, als dass du sie beantworten möchtest, das mit der Rechtsschutzversicherung. weil du, ich meine, du bist jetzt gerade erst 52. Ich bin dir 4 Jahre voraus. Ne? Also ich finde nicht, dass das Leben härter oder schwerer geworden ist, abgesehen davon, dass das Leben härter und schwerer geworden ist, aber ohne, dass ich darauf Einfluss habe. Das sind halt viele Sachen, die gerade passieren und die das Leben an sich kompliziert machen und für andere noch viel mehr als für uns, ne? Müssen wir ja auch nochmal festhalten. Aber ich habe eher so das Gefühl, ich möchte so offensiv, wie es nur geht, mit meinem Alter rausgehen, weil uns die positiven Vorbilder fehlen. Auch und ich möchte, dass ne, Frauen, also gerade bei Frauen ist es so, bei Männer fangen auch langsam damit an, aber gerade bei Frauen ist es so, dass die immer so einen Tanz um ihr Alter machen und so, nein, ich feiere das nicht, ich kann das nicht ertragen oder man ist dann so altes Eisen, man ist unsichtbar, man kommt nicht mehr vor. Das hat ja auch ein bisschen was mit einem selbst zu tun.
Ja, das hat auch mit einem selbst zu tun, aber es hat schon auch, ich finde, mit der Veränderung des Umfeldes zu tun, wenn man plötzlich unter lauter 50-Jährigen sich aufhält.
Wieso, wie sind die denn?
Also ich finde zum Beispiel familiär ist da viel, viel mehr Druck. Also ich selber habe keine richtige Familie, aber alle anderen, die ich gut kenne, die haben dann Teenager, die Eltern sind Pflegefälle, es wird in den Familien um Erben gestritten und was nicht alles. Also es sind lauter so wirklich so Generationsthemen, die eigentlich gar nicht mit dem Alter zu tun haben, sondern nur mit so einem, wie insgesamt sich so Generationen verschieben, mit denen man auf einmal wahnsinnig zu tun hat und die ätzende Gesprächsthemen sind und ätzende Themen. Also mir ist total aufgefallen, dass ich seit ich 50 bin, mich reihenweise mit sehr viel jüngeren Leuten angefreundet habe, einfach weil ich das nicht dauernd alles hören will, weil es so wahnsinnig frustrierend ist. Und Eltern von Teenagern sind einfach keine glücklichen Menschen.
Also Eltern von kleinen Kindern aber auch nicht. Sei doch lieber froh, dass deine Freunde und Bekannten bald Kinder haben, die aus dem Haus sind. Yes. Und dann kann man wieder, weißt du, dann ist man wieder so auf einem Level.
Ja.
Also das verstehe ich schon. Und über diese älteren Kinder sind sie dann selbst genervt. Weißt du, sie verdrehen ihre Augen und sagen, oh, ich hasse meine Tochter, die gerade 15 ist oder 17. Und das finde ich viel besser, als wenn sie das nicht, wenn sie es denken, aber nicht sagen dürfen, weil es ein kleines Kind ist. Ja. Niemand sagt, ich hasse meine Tochter, weil sie 3 ist und unaufhörlich schreit. Ja. Aber wenn sie 15 ist, darf man das sagen.
Dann darf man das sagen. Weil dann knallen die ja auch die Türen zu und können sich wehren und alles ist gut. Aber ich finde schon richtig, was du sagst, dass es irgendwie viel mehr Sinn macht, offensiv mit seinem Alter umzugehen, weil man sich ja gar nicht alt fühlt. Damit geht es schon mal los und man kriegt es so zugewiesen, dass man so, man wäre jetzt wohl so alt und denkt so, naja, also nein.
Nein, also und
bin ich noch älter als mit 42. Wo ist der große Unterschied und woran wird es bemessen? An Fruchtbarkeit? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Das ist leider, also ich glaube, du hast jetzt gerade das einzige Ding angesprochen, um das wir nicht drum rumkommen und da können wir noch so viel diskutieren. Es gibt so ein, weiß ich nicht, unterschwellig laufendes Programm, gegen das wir schlecht ankommen. Da können wir noch so viel diskutieren, das gibt es einfach. Aber wenn wir nur auf diese Karte setzen, auf Fruchtbarkeit und Fuckability, um es mal so zu sagen, dann verlieren wir. Und dann haben wir uns aber auch ins eigene Knie geschossen. Uns macht so viel mehr aus. Und wenn wir nicht selbst offensiver damit umgehen, gut, dann wird's eine schwere Zeit. Aber ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, wie viel Spaß man nach wie vor haben kann, auch wenn irgendwie vielleicht Sex eine untergeordnete Rolle spielt oder keine Ahnung, die Dinge, die man mit 18, habe ich auch schon mit 28 nicht gut gefunden.
Also, ja, das finde ich auch, also was mir zum Beispiel, was ich sehr angenehm finde an dem Älterwerden, das finde ich aber wirklich, seit ich 40 geworden bin, dass man einfach lässiger ist. Es gibt einfach nicht mehr so viele Sachen, die einen total schockieren oder die einen völlig so ein denkt so, oh Gott, das hätte ich auf gar keinen, muss man, es ist die ganze Zeit anders. Und diese Momente, die fallen so weg. Oder auch, dass man so bei bestimmten Sachen so denkt, nee, mache ich nicht, auf gar keinen Fall.
Gucke mal.
Also so wird es nicht auch, gehen.
Es ist eine größere Entspanntheit, ganz sicher, ganz sicher.
Ja, und die eben auf Wissen und Erfahrung beruht, weil es eben dann doch in der Art von Zivilisation, in der wir leben, nicht so viele Situationen gibt, die man dann noch nie erlebt hatte bisher, also außer jetzt vielleicht eine Pandemie, das hatte nun keiner bisher erlebt, aber sonst kennt man ja dann vieles, was einem begegnet.
Und die nächste Pandemie werden wir auch schon anders begrüßen. Hallihallo, glaubt man nicht, dass du die Erste bist. Wir lassen uns von dir nicht so. Der nächste Song kommt von Madonna, Like a Virgin. Warum?
Auch, wie gesagt, ich bin bei der Musikauswahl aus irgendeinem Grund in meine Teenager-Welt gerutscht. Like a Virgin war der große Karnevals-Hit meines ersten großen Straßenkarnevals, den ich mitgemacht habe. Und wir hatten eine kleine Mädchen-Gang, die wir das bei der Karnevalsaufführung, die es in unserer Schule gab, aufgeführt haben. In dem damals gängigen Karnevalskostüm für junge Mädchen, das nämlich da war, eine schwarze Leggings, schwarzes T-Shirt und dann hat man sich aus so neonfarbenem Tüll so wie so Baströckchen gemacht. Und da hatten wir uns eine kleine Choreo überlegt, so Like a Virgin, und haben das so nachgetanzt, weil wir das super, super cool fanden.
Durftest du dich schminken?
Ja, wir waren klar, total wild geschminkt und hatten dann alle Frisuren von Madonna nachgemacht. Und retrospektiv, jetzt wo ich gerade drüber rede, denke ich, vielleicht hatte das auch mit diesen vielen Kreuzen und dem Katholizismus zu tun. Köln ist ja sehr, sehr katholisch. Oder zumindest in den 80er Jahren war das noch eine sehr prägende Sache, das Katholische. Und auch unsere Schule war sehr katholisch. Und dass man irgendwie ja rebellieren will und muss gegen egal was.
Radio 1, die Hörbar Rust, als Radiosendung und als Podcast hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Die Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Du hast 4 Geschwister aus 3 Ehen deiner Eltern. Also ihr seid 5 gewesen. Seid ihr in dieser Fünferbande auch gemeinsam aufgewachsen?
Nein.
Oder hat sich das dann sehr schnell?
Das liegt alles vom Alter her alles sehr weit auseinander. Also aufgewachsen bin ich tatsächlich mit einer Schwester.
Aha, okay. Dein Vater ist in diesem Jahr gestorben im Februar.
Ja, ja.
Nördlich, kam aus Schleswig-Holstein. Deine Mutter?
Aus Berlin.
Berlinerin.
Ja, genau. Eine richtige geborene Berlinerin.
Die auch immer sehr viel Wert darauf legte.
Ja, total.
Also lebt sie jetzt heute in Berlin?
Nein, die ist schon lange gestorben. Die ist 2003 verstorben. Und die hat aber tatsächlich das in ihren 3 Kindern sehr tief verankert, dass wir Berliner wohl wären. Wir wären wohl nur gerade nicht in Berlin. Aber so ziemlich mein ganzes Leben lang halt. Irgendwie, aber das war für meine Mutter und meine Großmutter spielend denkbar. Also meine Großmutter war auch so. Die hat, ich glaube, 50 Jahre in Alsfeld in Oberhessen gelebt nach dem Krieg und nach der Flucht und fand, also ganz zum Schluss, da war sie 84, da habe ich sie besucht und dann hat sie gesagt, weißt du was, Caroline, also ich glaube doch, dass ich nicht mehr wegziehe. Und ich dachte, du hast jetzt wirklich seit 1953, als du in diese Flüchtlingswohnung eingezogen bist, gedacht, das ist nur für jetzt. Also man ist irgendwann vollkommen irre. Und das andere ist halt, dass man eben Berliner ist, nur halt, klar, muss man halt kurz warten, bis die Mauer wieder weg ist. Das ging ja um Hand umdrehen.
Also, war das die Großmutter, die auch die Wahrheit manchmal ein bisschen gebogen hat?
Ja, ich habe eine tolle neue Familienanekdote über die erfahren. Und die, das nämlich, dass sie, sie musste eben, also ich meine, das ist eine junge Frau, ja, die mit 38 verwitwet ist und 4 Kinder unter 10 Jahren hat und keinen Mann, kein Haus, kein Gehalt, kein Essen, gar nichts und diese Kinder irgendwie durchbringen muss. Und dann hat sie, gibt es eine Familienanekdote, wie sie dann irgendwo in Hessen auf dem Land landet während der Flucht und mit einem Bauern irgendwie so verhandelt, dass er ihr irgendwelche Sachen schenken soll zum Essen und so. Und dann sagt sie irgendwie zu ihm sowas wie, wissen Sie, ich bin doch von allen Geflüchteten, die hier sind, bin ich doch die Ärmste von allen. Ich habe ja wirklich gar nichts. Ich habe ja nicht mal Schmuck, den ich trage. Und dann soll der eben auf Hessisch zu ihr gesagt haben, aber sie habe ebbe ihr Genie.
Aha.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, ja. Da irgendwie glaube ich, an der Anekdote ist was dran. Familienanekdoten muss man ja mal vorsichtig sein. Es wird ja auch viel gelogen in der Familie. Oder was heißt gelogen? Gemeinsam erfunden, sage ich mal. Und dann dachte ich, doch, die hatte aber sowas. Die hatte irgendwie so ein, die konnte eben sowas, so Sachen aus dem Nichts so hochstampfen und wieder was sein und stolz haben und sich irgendwie aufführen. So. Und das war natürlich eine besondere, besonders gute Fähigkeit, um so einen Nachkrieg zu überstehen.
Ja. Gab es eine Person, an der du dich als Kind orientiert hast? Ein Mann oder eine Frau? So eine Art Vorbild?
So ein richtiges aktives Vorbild nicht, aber es gab so Personen, die ich so angehimmelt habe. Das waren ausnahmslos Schauspieler und da in meiner Kindheit noch sehr viel Schwarz-Weiß-Fernsehen im Sonntagsnachmittags so zu gucken war, waren meine ganz großen Helden, waren tatsächlich Charlie Chaplin, Ingrid Bergman und Humphrey Bogart. Die fand ich irgendwie die größten. Und Heinz Rühmann. Und hatte mit denen auch mein Jugendzimmer tapeziert, neben Pferdebildern, die sie irgendwie, jedes Mädchen sich da auch irgendwie hinkleben muss.
Durftest du denn regelmäßig Fernsehen gucken?
Ja, also eine Zeit lang hat meine Mutter noch versucht, das so einzudämmen, weil man in den 70ern ja dachte, das Fernsehen wird die Kinder total zerstören und auch ihre Aufnahmefähigkeit für alles. Da gab es so, das durfte man so eine Stunde am Tag gucken und sonntags nachmittags. Und in den 80ern hat sich dann da bei uns keiner mehr drum gekümmert und dann habe ich tatsächlich sehr viel ferngesehen.
Deine Mutter ist oder war Literaturwissenschaftlerin, glaube ich. Oder
ist, ja, also, genau, die war Germanistin Slavistin, hat viel übersetzt aus dem Russischen, also so russische Dichter übersetzt.
Dein Vater, Psychiater, Leiter einer Klinik, glaube ich auch. So ein klassischer Akademikerhaushalt, würde man heutzutage sagen. Wurde da viel Wert auf die Vermittlung von Bildung und Kultur gelegt? Was würdest du sagen? Du hast es ja jetzt auch gerade als sehr liberal beschrieben.
Ja, also da wurde viel Wert darauf gelegt, aber nicht so auf die Vermittlung oder so, sondern meine Mutter war einfach unglaublich euphorisiert von allem Kulturellen. Die war einfach total begeisterungsfähig für Bücher, also die hat wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel gelesen.
Konnte sie das denn vermitteln? Weil wenn eine Mutter
hat
ganz
das
viel
so mit reingenommen, die hat das gar nicht vermittelt oder so, sondern die hat einfach über gar nichts anderes geredet und das einem immer so hingeschüttet und dass man so Teil davon zu sein hat. Und dann hat sie einmal versucht, mit uns in so eine sogenannte Kinderführung im Museum zu gehen. Das fand sie selber unmöglich. Fand sie so, ihr wird mit den Kindern geredet, als wären sie ungebildete, dumme Leute, die man von oben herab behandelt. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Jeder kann alles, was es an Literatur und bildender Kunst gibt, genießen auf dem gleichen Niveau. Man guckt sich die Sachen an und bildet sich daran. Und da muss man von niemandem von oben herab erklärt kriegen, was das ist und was das zu sein hat. Und du hast eine eigene Meinung dazu. Mhm. Und du musst dir aber die Sachen angucken. Man muss das lernen. Man vergleicht die, man guckt sich das an und guckt mal was anderes an.
Also das heißt, der eigene Zugang wird dir, das klang jetzt erstmal so, also es klang so streng, wie du es gerade erklärt hast, aber was du, wenn ich das richtig verstehe, meinst, ist, dass sie sagte, wenn du das und das in dem Bild siehst, ist es völlig in Ordnung.
Ja.
Es gibt nicht nur das wie, keine Ahnung, nicht nur die und die Analyse oder die und die Interpretation.
Genau, und du musst auch nicht ein Bild, weil es aus dem Impressionismus kommt, kannst du nicht nur so wahrnehmen, dass du sagst, ich weiß, das ist aus dem Impressionismus,
ja, ja.
Der ist in den und den Jahren gewesen und das sind die Protagonisten, sondern du musst dir auch das Bild angucken.
Das ist gut.
Und das Bild ist das Bild an sich. Das Bild ist ein Bild.
Das gefällt dir, aber es gefällt dir nicht.
Ja, und es weiß nichts von den anderen Bildern und von den anderen Künstlern aus der Zeit. Und dann kannst du anfangen, wenn es dir Spaß macht, darüber Sachen zu lesen und dir andere Meinungen zu bilden. So. Also die hat einen wirklich so mit reingenommen und nicht eben nicht vermittelt in dem Sinne.
Purple Rain hast du mitgebracht, Prince. Wir sind knapp in der Zeit. Schaffst du es kurz zu sagen, warum dieser Song auf die Liste gekommen ist?
Purple Rain der Kinofilm wurde in Wien gezeigt an dem Tag, an dem Prince gestorben ist. Und wir sind reingegangen und waren total begeistert von dem Erlebnis. Der Kinobetreiber hat vorher noch gesagt, wir sind etwas, ich habe Angst vor dem Film, der war in den 80ern cool, ist wahrscheinlich jetzt schrecklich, der war auch ganz schön schrecklich.
Ja, aber die Musik war so gut.
Aber die Musik war toll und danach war im Kino eine riesige Prince-Musik-Party und alle haben so den Abschied von Prince gemeinsam gefeiert und das war ein tolles Erlebnis.
Molotow, Gimme the Power. Hat dir gefallen, der Song? Man merkt gerade, dass du so Musik...
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass du musikalisch so ein bisschen stehen geblieben bist.
Ja, ich höre sehr wenig Musik.
Das ist ja gar nicht so schlimm, aber bist du noch gespannt? Begegnet dir noch neue Musik? Hast du Quellen? Hast du Leute? Hast du Sender, die dich mit neuen Songs versorgen?
Ja, also in Berlin Radio 1 und in Wien FM 4 höre ich tatsächlich, aber meistens höre ich FM 4, wenn ich in Berlin bin und umgekehrt. Irgendwie stellt das dann so die Verbindung her. Und da kriege ich dann irgendwas noch mit von zeitgenössischer Musik, aber ich bin einfach kein großer, also ich würde nie auf dem Fahrrad fahren und Musik hören.
Nein?
Oder joggen und Musik hören oder im
so
Fitnessstudio
toll.
Musik hören, das ist mir alles, das ist überhaupt nicht mein Ding, komischerweise.
War es auch nie?
War es nie, nee.
Aber das würde ich, wir haben vorhin über das Älterwerden gesprochen und über, haben wir uns verändert oder was sind die größten Veränderungen oder so, und das würde ich zum Beispiel aufzählen als etwas, das ein bisschen nachgelassen hat mit der Zeit. Ich habe früher immer Musik gehört. Es lief immer Musik. Es haben mich Leute nicht besucht, weil sie gesagt haben, ich will nicht bei dir schlafen, weil da läuft immer Musik. Ich schlafe irgendwo anders. Und ich höre nach wie vor, glaube ich, häufig Musik und laufe viel mit dem Kopfhörer rum und so, aber nicht mehr ganz so häufig wie früher. Das ist sowas, dass ich auch so, ich habe früher Nächte gesessen und habe Songs gesucht und bin in Alben eingestiegen und so weiter, als es losging mit der Digitalisierung. Hast du das auch gemacht?
Also am Anfang der Digitalisierung, ja, weil ich dann tatsächlich iTunes unheimlich cool fand.
Mhm.
Und das ist so, dass man so am Pad abends irgendwie so rumliegen kann und das und da an den Song sich erinnern und dann wird man darauf weiter verwiesen und dann hört man sich das an und dann sammelt man die so und macht sich seine eigene Compilation. Das hat mir irgendwie so technisch Spaß gemacht, dass das überhaupt geht, genau wie mir aber auch Kindle Spaß macht, dass ich mir ein Buch einfach runterladen kann. Mhm. In 3 Sekunden ist es da. Und dann habe ich aber gemerkt, ich höre es mir aber überhaupt nicht an. Ich sammle die auf dem Bett und das war's. Ich mache das einfach nicht, komme nicht in die Wohnung. Also ganz früher, so in den 90ern habe ich das schon so gemacht. Da hat man ja noch, MTV war da ja noch irgendwie so, da hat man einen Fernseher angemacht, wenn man rein, also ich habe einen Fernseher angemacht, wenn ich reinkam und dann lief MTV irgendwie so durchgehend als Radio im Hintergrund oder sowas.
Mhm.
Und das mache ich irgendwie seit aber bestimmt, weiß ich nicht, 25 Jahren nicht mehr. Also auch Radio mache ich nur selten an oder eben ab und zu so morgens beim Kaffee trinken, so FM4 oder so. Aber ich finde alles immer so laut, sowieso, dass ich immer total froh bin, wenn es still ist.
Wenn es für einen Moment ruhig
ja,
ist.
Oder auch zum Beispiel so ein Drehtag. Ne? So ein Drehtag dauert 10 bis 14 Stunden und du bist die ganze Zeit mit 40 bis 50 Leuten auf engem Raum zusammen. Und in der Regel reden die auch alle die ganze Zeit miteinander. Und ich bin dann wirklich, ich freue mich dann, wenn ich zu Hause sitze und es ist einfach still.
Aber da könntest du dich doch gerade isolieren, weil du bist ja nicht immer mit 40 und 50 Personen im On. Du könntest dir Kopfhörer aufsetzen und dich zurückziehen aus diesem ganzen Stimmen- und Energiegewusel und entweder nichts hören oder Vogelstimmen, Feuer knistern, dem Alter angemessen oder einfach wirklich gute Songs.
Also das würde ich alles stressig finden. Ich würde, dann muss ich mich so aus der Situation so intensiv rausnehmen und dann muss ich mich aber ja auch intensiv wieder zurückbeamen. Der Prozess wäre mir schon zu viel.
Ja.
Und bei Musik würde ich dann immer denken, also gerade an so einem Drehtag, eine Musik bringt ja auch immer eine starke Emotion mit sich, die kann ich da überhaupt nicht brauchen.
Ah, das verstehe ich.
Die geht dann vielleicht irgendwo hin, wo die Szene gar nicht hingeht.
Ah, das verstehe ich.
Und auch insgesamt die starken Gefühle von Musik sind mir oft, also ich finde schön Live-Konzerte, das finde ich irgendwie toll und da finde ich auch die Emotionen irgendwie angemessen, weil ich dabei ja auch nichts anderes mache, als das Konzert zu hören. Ist das irgendwie zu viel Information?
Wie war das denn früher? Hast du einen Raum gehabt, in dem du dich zurückgezogen hast, also so ein, weiß ich nicht, wenn du in deinem Zimmer warst, hattest du dann Ruhe? Oder gab es einen anderen Platz, an dem du gerne gesessen hast, irgendwo in einem Garten oder hattest du ein Baumhaus oder irgendwie sowas?
Nee, ich hatte so, in meinem eigenen Zimmer konnte ich so Ruhe haben und da habe ich sehr viel Kassetten gehört damals tatsächlich. Da hat man noch Kassetten gehabt und so, und da hatte man diese kleinen Koffer. Ich weiß nicht, ob du sowas
auch
hattest.
Ja, hatte ich auch, mit so einem, natürlich.
Ja, genau, ja. Dann waren die so reingeordnet und so, und dann hatte man so sein System und ich hatte zwei so Koffer, also 24 Kassetten, in jedem Koffer waren 12 und die hatten so eine bestimmte Abfolge und Ordnung und die habe ich dann sehr viel gehört. Und zum Schluss waren dann eben auch irgendwann Musikkassetten dabei, aber das war eben ganz...
Ach, wir reden jetzt noch von Hörspielen, so Honey und Nanny und genau. Die Burg des Schreckens oder
dieser
irgendwie
ganze
sowas.
Kram, genau. Und
ja, gut. Du weißt vor allen Dingen, das wissen nicht viele Menschen, aber du weißt, was du am 9.11.89 gemacht hast.
Ja.
Du hast im Auto gesessen.
Ja, ich habe tatsächlich im Auto gesessen, obwohl ich, wahrscheinlich war es der 8.11., nehme ich an, oder? Das war doch die Nacht, in der Nacht war das doch irgendwie. Und am 9. war dann der Tag, an dem es alles verkündet war. Also jedenfalls, ich saß zu Hause in Köln in meinem Zimmer und hatte einen eigenen Fernseher und da liefen die Abendnachrichten, die Tagesschau. Und da hieß es, die Mauer ist gefallen und da sah man diese Bilder von Leuten, die irgendwie da oben rumtanzen und kurz bevor David Hasselhoff da auftritt, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und dann haben wir unter vielen Schülern, meine Schwester hat damals schon in Berlin gewohnt, die hatte ein Jahr zuvor Abitur gemacht und hatte angefangen zu studieren in Berlin und wohnte im Wedding in der Soldiner Straße. Und dann haben wir unter mehreren Schülern und mit einem Lehrer und mit ihr so hin und her telefoniert und ob man da nicht jetzt irgendwie hinkommen kann und ob wir dann alle bei ihr in der Wohnung übernachten können. Und dann haben wir uns tatsächlich alle getroffen, so um, weiß nicht, um 18 die Nachrichten, um 9 oder 8:15 haben wir uns mit mehreren Autos getroffen und sind einfach losgefahren. Weil wir dachten, wir müssen jetzt unbedingt nach Berlin und wir müssen das live sehen. Und
der Lehrer auch?
Der Lehrer auch, der Philosophielehrer war auch dabei. Und dann hieß es an, da gab es ja noch die Transitstrecke und in Helmstedt, das kam vorher schon im Radio immer auf der Strecke, dass man auf keinen Fall da jetzt hinfahren soll, es soll kein Verkehrschaos entstehen, niemand soll das machen und es wäre auch Verkehrschaos. Und in Helmstedt an der Grenze haben die dann gesagt, auf keinen Fall können Sie hier weiterfahren, es ist totaler Stau bis nach Berlin, Sie können da nicht stehen, es geht alles überhaupt nicht. Und dann sind alle wieder zurückgefahren, bis auf meine Freundin Karin und ich, weil wir irgendwie dachten, nee, jetzt, also das packe ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt diese, was sind das gewesen, 280 Kilometer, glaube ich, oder 220 oder was. Und dann haben wir getrennt und haben einen Mann aus dem Osten kennengelernt, der mit dem Trabi genau dasselbe vorhatte, nämlich nach Berlin fahren und das sehen. Und wir waren total so eben so westdeutsche Teenager, die einfach gar keine Ahnung hatten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das war ein echt großes Erlebnis, dass wir dann da zu dritt. Und der war auch so, ich sitze hier diese westdeutschen Teenager in meinem Auto, was soll denn das? Und dann sind wir da zu dritt am Kudamm eingefahren.
Wie war denn die Fahrt? Wart ihr im Stau? Nein, eben nicht.
Null, es war nichts, da war kein Mensch. Es war vollkommen leer. Und auch am Kudamm, wo wir ankamen, war es vollkommen leer. Überall
was?
Waren so Leute und haben so Würstchen verkauft. Es war irgendwie nachts um 2 oder so, als wir da ankamen. Und dann haben wir uns so irgendwie mit irgendwelchen Nachtbussen da ein bisschen Wedding durchgeschlagen und haben dann die nächsten Tage eben damit verbracht, da tagsüber all diese Mauerorte zu geben. Und es war irgendwie ein super Erlebnis, aber ich fand es auch bedrückend. Also es war so ganz, ich habe das auch so ganz, also ganz schweigend in Erinnerung, dass immer diese Menschenmengen so von der einen Richtung in die andere da so durchgegangen sind und eher so geschockt waren davon, was so in West-Berlin eigentlich alles so geht. Und irgendwie die, es war so ganz ruhig, es waren unheimlich viele Menschen.
Aber ach komisch, so das hätte ich, also
stille Stimmung.
Ich selbst war nicht da, aber die Bilder, die man sieht, so Bewegtbilder, Videoaufnahmen sind ja immer mit Schreien und Lärm und so weiter, hätte ich das immer in Verbindung gebracht.
Also da, als wir da am nächsten Tag, so tagsüber am Nachmittag da rumliefen, war das nicht so. Aber es war auch so romantisch trotzdem, da waren dann überall Polizeiwagen, da hatten dann Leute so Blumen dran gesteckt und so. Also es war schon irre. Beeindruckend einfach, dass das jetzt so.
Was hat deine Mutter gesagt als Berlinerin? Wie fand die das?
Also meine Mutter, wie gesagt, war ja derartig Berlinerin, dass sie immer gesagt hat, das wird nicht lange halten mit dieser Mauer, wo sich jeder drüber kaputt gelacht hat. Was meinst du bitte damit, das wird nicht lange halten? Entschuldigung. Das ist Weltpolitik. Und sie hat immer so, nee, also das glaube ich nicht, das wird nicht lange halten. Und insofern war die begeistert, aber auch nicht so überrascht. Und ich habe dann im Frühjahr 1990, da habe ich Abitur gemacht und da haben wir zusammen dann eine Reise gemacht durch Leipzig und überall hatte sie so Bekannte und haben die so besucht. Dresden waren wir und alles Mögliche und das fand sie alles so, naja, dann ist ja jetzt so vielleicht so der Krieg zu Ende wohl. Also, aber anders kann das ja nicht sein. So.
Interessant. Melissa Etheridge hast du mitgebracht und als Stichwort habe ich bekommen, erste WG, Liebeskummer. Oh, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte.
Also ich war in meiner ersten WG, da habe ich sogar nur zur Untermiete gewohnt. Ein Freund aus der WG war für 3 Monate in Australien und ich konnte so lange in seinem Zimmer wohnen und der hatte diese CD da neben seinem Bett liegen und ich hatte einen schrecklichen Liebeskummer und habe das dann rauf und runter gehört und Melissa Etheridge hat mir dann aus der Seele gesungen, so ungefähr. Und ich kannte sie vorher nicht und wie gesagt, die hatte da nur zufällig rumgelegen und dann.
Wie das klingt. Melissa hat einfach nur so rumgelegen und dann habe ich sie irgendwann reingemacht und dann hat sie mir aus der Seele gesungen. Ja. Bist du denn jemand gewesen, der sein Herz, also du bist jetzt längst in einer soliden Partnerschaft, schon 12 oder 15 Jahre, glaube ich.
Ja.
Wie war das denn früher? Bist du jemand, der sein Herz schnell verschenkt hat? Hast du gerne geflirtet? Hast du dich in Sachen reingesteigert?
Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall gerne geflirtet und wie nennt man das, nicht so viel anbrennen lassen. So, aber ich habe auch vieles, muss ich ehrlich sagen, nicht so ernst genommen. Also ich war jetzt nicht jemand, der andauernd wahnsinnig verliebt ist und denkt, er stirbt. Und das ist die große Liebe des Lebens. Ich habe auch viele Sachen so mitgenommen und so aus Spaß.
Ja.
So.
Ist doch gut.
Und ab und zu aber hatte man eben auch diesen grauenvollen Liebeskummer, weil ich finde wirklich, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als Liebeskummer.
Zahnschmerzen.
Auch Zahnschmerzen habe ich zum Glück fast nie, aber Liebeskummer und Zahnschmerzen finde ich, da kann man auch Schmerztabletten nehmen und man kann sagen, ich habe Zahnschmerzen und alle denken, oh, ja, dann kann die ja wirklich nicht richtig arbeiten. Bei Liebeskummer tun ja alle so, als wäre man ganz normal im Leben mit drin. Man denkt, kein Arzt würde mich dafür, keine Ärztin, krank schreiben. Ich bräuchte das aber dringend. Und das ist zum Beispiel einer der großen Vorteile von einer dauerhaften Beziehung. Da gibt es schon mal Ärger. Aber dieser grauenvolle Trennungsschmerz, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich. Wirklich nichts Schlimmeres.
Wear them so well. Broken shoes and loose ends. Gee, you look swell. Me, I'm drinking too much coffee and I'm smoking cigarettes. I'm a deputy of habit. I just can't forget. I'm homeless.
Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Du hast vorhin erwähnt, dass du eine tolle Deutschlehrerin hattest, die auch die Theater AG geleitet hat und die dich wahrscheinlich dahingehend sensibilisiert hat, es mal zu probieren mit der Schauspielerei. Also ist es für dich klar gewesen, dass du nach dem Abitur versuchen würdest, an einer Schauspielschule aufgenommen zu werden?
Ja, das war dann schon irgendwann klar, weil ich immer, also ich hatte da jetzt kein großes Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so. Aber ich dachte immer, wenn ich das jetzt nicht mache, direkt nach dem Abitur, das wenigstens zu probieren, dann werde ich garantiert den Rest meines Lebens darüber reden, egal was ich aus meinem Leben mache, werde ich immer sagen, ich wollte ja damals eigentlich Schauspielerin werden.
Das wusstest du, dass du das?
Also da war ich ganz sicher, dass ich so eine Person bin. Und dann habe ich gedacht, das will ich auf keinen Fall. Ich will auf keinen Fall in 30 Jahren irgendwo rumstehen und irgendeinen vielleicht sogar tollen Beruf haben und den richtig mögen und dann trotzdem immer sagen, aber eigentlich wollte ich ja Künstlerin sein.
Dass du das in dem Alter schon so überschaut hast, finde ich interessant. Gut, dann geht man also los, dann bewirbt man sich an der ersten Schauspielschule und wird nicht genommen und dann geht man zurück. Vielleicht macht man noch eine zweite und dann geht man zurück und dann weiß man, okay, das ist es nicht. Vielleicht, wenn man überredet wird und vielleicht auch einen Schnaps trinkt und plötzlich sehr viel Mut aufbringt, geht man noch zu einer dritten Schauspielprüfung, wird wieder abgelehnt und dann sagt man sich irgendwann, gut, dann doch Plan B. Was wäre Plan B gewesen?
Plan B, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich schon in der Tasche und ausgearbeitet. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute viele Aufnahmeprüfungen machen. Das ist so eine wie so eine Saison. Man bewirbt sich dann überall, dann kriegt man diese Termine und dann geht's da. Also das ist heute anders von den Terminen, aber damals war es dann so von Oktober bis März sind dann so 12 so Vorstellungstermine. Die hast du dann alle und dann kannst du die so abfahren. Und mein Plan B war dann in Berlin zu wohnen und Theaterwissenschaften zu studieren und ich hatte dann tatsächlich auch schon einen Studienplatz mir besorgt und ein WG-Zimmer. Und dann bin ich doch noch genommen worden in Saarbrücken auf der Schauspielschule und bin dann doch nicht nach Berlin gezogen, sondern dann dahin. Aber ich hatte auch eben nach diesem einen Jahr, ich hatte mir das so überlegt, so ein Jahr mache ich das.
Wusstest du, dass es passieren kann, dass du 5 oder 7 Mal in deinem Fall abgelehnt
Das schon. Hast? Also das ist dann wie so eine eigene Community, diese okay. Leute, die da so vorsprechen gehen. Früher gab es ja keine Vernetzung dann digital, sondern es gab so ein Buch, das alle gekauft haben und dann lernst du schon beim ersten Vorsprechen welche kennen und dann tauscht man so Telefonnummern aus und spricht so miteinander und das machen dann alle auf die gleiche Art und Weise irgendwie. Und da muss man sich das halt überlegen, wie lange man das durchzieht. Und da triffst du Leute, die sind schon beim 20. Vorsprechen und andere sind bei ihrem zweiten und werden gleich genommen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und dann hatte ich mir selber so, weil ich auch von meinen Eltern her schon so Druck hatte, so du musst was machen, man macht nicht nichts.
Deine Eltern, und das finde ich toll, haben dir immer gesagt, du musst unbedingt was machen, was dir Spaß macht. Also ja, so steht es in irgendeinem Interview,
ja, das fand ich ganz interessant. Mein Vater tatsächlich immer so gesagt, er hat immer gesagt, du musst was machen, was dir gefällt, das muss jeder machen, weil sonst hat man nicht die Energie, das durchzuhalten. Ja. Und die braucht man aber, weil das hat er auch vollkommen recht, das versteht man ja mit 18, 19 noch nicht. Dann hat er immer gesagt, die Strecke ist lang. Also wenn du fertig bist mit dem Studium und bis du aufhörst zu arbeiten, das ist eine lange Zeit. Und die musst du irgendwie, da musst du schon viel mögen von dem, was du da machst. Sonst hast du nicht die Kraft.
Du warst ja vielen anderen Menschen, die ich kenne, im absoluten Vorteil, denn du wusstest schon, was du willst. Ich finde es nämlich extrem schwierig, sich da schon die Weichen zu stellen.
Aber weil das vielleicht auch in deinem Fall, ich meine, du bist Radiomoderatorin, das ist eine herausragende Eigenschaft und das gibt es aber nicht als Berufsbild mit Ausbildung, oder? Man
ich habe ja viel Radio gehört als Kind und als Jugendliche. Ich hätte ja auch sagen können, das will ich auch mal machen. Ich hatte überhaupt wirklich gar keinen Plan. Also hätte das Radio mich nicht gefunden, wenn man so will, würde ich wahrscheinlich bis heute umherirren und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich später mal beruflich machen soll.
Also hätte mich die Schauspielschule nicht genommen, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich hatte, der Plan B war Theaterwissenschaften studieren. Das ist natürlich kein Plan, wenn man ehrlich ist. Also weil dann es reicht gerade noch bis zum Ende deines Studiums und dann
Was wäre denn dann? Hast du irgendeine handwerkliche Fähigkeit, irgendein Interesse, dass du zum Beispiel viele meiner Generation, viele Mädchen und Jungs wollten gerne Tischler werden, Tischlerin?
Naja, stimmt, das war total in der Zeit lang.
Und es ist heute immer noch, ich finde das interessant. Also ich finde es super heute, ein Handwerk, nicht nur, weil es so gebraucht wird und weil es so wenig gute Leute gibt, sondern ich finde, das ist einfach eine schöne, das ist so eine solide Sache. Das stelle ich mir auch so toll vor, dass sie hat so gar nichts mit Sympathien zu tun. Ja. Also, ne, du machst auch einen Job, ich auch, aber reden wir jetzt von dir. Du kannst so eine Typfrage, man sagt dann so, ja, ich finde, die passt, nee, ich finde, die passt gar nicht auf die Rolle. Zack, und dann bist du weg.
Ja.
Aber wenn du ein Tischler oder eine Tischlerin bist, dann kann man sagen, ich finde sie wirklich unsympathisch, aber dieser Tisch, der ist echt gut geworden.
Ja, das spielt da überhaupt keine Rolle, aber dafür braucht man, und es halt wirkt so echt, ne, das echte Holz und die Hände,
ja,
und die
aber auch
Befriedigung
selbst,
ja, da drin, die
oder
da
auch
drin
wenn du
liegen
Klempner
kann,
bist,
so.
Also ich weiß nicht, ob das für mich der richtige Beruf geworden wäre, aber du kommst irgendwo hin, wo die Leute echt schlechte Laune haben, weil alles kaputt ist gerade und weil es nicht funktioniert, und wenn du gehst, sind sie aber besser drauf, weil du hast was in Ordnung gebracht.
Du siehst, was du gemacht hast an dem Tag. Das ist total konkret. Aber ich bin handwerklich, wirklich, bin ich, also zeichnen, basteln, stricken, nähen, alles.
Das hast du auch gesagt, bevor du dich 4 Wochen hingesetzt hast und Mathematikgenie wurdest. Also
mit Mathe hätte ich es nochmal probieren können.
Vielleicht.
Das hätte im Plan B werden können.
Shirley Bassey hast du mitgebracht, Goldfinger. Wofür steht der Song in deinem Leben?
Ich hatte da mal einen ganz tollen Auftritt zu dieser Musik im Hamburger Schauspielhaus in einem Stück von René Polesch, das hieß Splatter Boulevard. Und das war leider kein großer Erfolg, aber ich habe das sehr geliebt, dieses Stück, und besonders diesen Auftritt habe ich sehr geliebt. Ich habe nämlich gespielt, ich bin ein Tortengirl, also so diese Torten, die so reingefahren kommen, und dann springt jemand in der Mitte raus in so einem Revue-Kostüm mit Federn auf dem Kopf und Federn am Arsch und so und macht irgendwie so eine Tanznummer als Geburtstagsüberraschung. Und wir haben praktisch das rückwärts gespielt. Also die Szene war eigentlich, die ist aus der Torte gesprungen und dann hat es eine Schießerei gegeben und dann hat sie versucht zu entkommen und ist so blutüberströmt über die Treppe geklettert. Und wir haben das rückwärts gespielt, als würde man den Film rückwärts spielen. Also ich bin so rückwärts die Treppe runter gekrochen und dann unten irgendwann aufgestanden und dann war ich nicht mehr erschossen und dann bin ich rückwärts irgendwie in die Torte und wieder da rein, und ich fand das unglaublich toll. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, zu der Musik, so, und der Abend so anfängt, der Vorhang geht auf, die Musik setzt ein und man liegt auf so einer Treppe in so einem bescheuerten Revue-Kostüm und klettert und gleitet so die Treppe runter. Das fand ich einfach wahnsinnig cool und hat mir irre Spaß gemacht.
Caroline Peters ist hier zu Gast und du hast eben René Polesch, den Regisseur und Dramatiker, erwähnt. Der war auch schon hier zu Gast und Sie können dieses Gespräch mit ihm nachhören. Das hat mir, das war eine große Freude. Ich glaube, es ist jetzt 1,5 Jahre her. Hören Sie auf jeden Fall in unserem Podcast-Archiv in der ARD-Audiothek oder über YouTube. Dort finden Sie auch zum Beispiel Gespräche mit Adele Neuhauser, Jan-Georg Schütte, Maria Schrader, Tristan Pütter, das war auch lustig, Daniel Zillmann, Lars Eidinger und so weiter und so fort. Joachim Krohl, das war auch eine schöne Sendung. Also all das können Sie sich noch, all diese Sendungen und Gespräche können Sie sich noch anhören. Wenn Sie jetzt sagen, wieso weiß ich das nicht, wieso habe ich die verpasst, dann kann ich Ihnen nur sagen, abonnieren Sie die Hörbarust als Podcast. 2 Klicks können Sie auch jederzeit rückgängig machen, kostet keinen Cent. Macht sie aber vielleicht glücklicher. Ja? Da bist du also, hast studiert und wirst dein erstes Engagement antreten, und zwar an der Berliner Schaubühne. Das klingt ja erstmal richtig super. Und da sind ja auch die ganzen Giganten zu dieser Zeit. Edith Klever, ja. Peter Simonicek,
Jutta Lampe,
Bruno Ganz. und Otto andere.
Sander, oh, Udo Sammel.
Und dann denkt man so, toll. Engel, und die nehmen dich alle unter ihre Fittiche und führen dich und zeigen dir, wo es lang geht. Aber dem war gar nicht so.
Nee, das war nicht ganz so. Die waren schon auch, die waren eben Stars. Also die waren mit sich und ihrer Karriere beschäftigt und man konnte. Und das ist auch diese andere Generation, ne? Die irgendwie findet ihr, wenn ihr jünger seid, dann könnt ihr uns bewundern. Dafür, dass wir, heutzutage finde ich immer, sind eher, dass man sich den Jüngeren so zuwendet. Und das finde ich, hat diese Nachkriegsgeneration deutlich anders gelernt von ihren Eltern und Großeltern. Genau, da musste man schon selber sich so irgendwie so ein bisschen durchschlagen. Und so Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, hieß das früher. Also es war schon sehr interessant und auch sehr lehrreich, aber ich konnte eben selber auch ganz wenig da nur machen. Ich konnte nur sehr wenig da spielen und die Rollen gingen immer natürlich an andere große bekannte Mimen und nicht irgendwelche jungen, unbekannten Dinger, die noch gar keine Erfahrung haben. Und aber wenn man dann nicht spielt, kriegt man ja auch keine Erfahrung. Also es war irgendwie der Hauptmann von Köpenick, man hat sich immer im Kreis gedreht. Und insofern war das für mich dann ganz schön, da wegzugehen. Und dann habe ich lange freiberuflich gearbeitet und so hier und da und dort gespielt. Und bis ich dann fest ans Wiener Burgtheater gegangen bin. Aber das waren in dieser Zeit dazwischen, wo ich so frei gearbeitet habe, da habe ich eben vor allen Dingen mit René Polisch viel zusammengearbeitet. Und das war eine sehr fruchtbare Zeit für mich. Da habe ich unheimlich viele Künstler aus meiner Generation kennengelernt. Eben René Polisch und Jan Bosse und Nikolaus Stehmann und dann hat man das so unter sich so ausgemacht und hatte nicht mehr so dieses, die ältere Hierarchie. Generation, ja, die Hierarchie und die Generation sagt, wie es läuft und das ist Kunst und das ist keine, sondern da hat man mit sich selber das so klar gekriegt, was man findet, was jetzt gutes Theater sein soll.
Und sind dir diese Alpha-Rüden begegnet? Als Regisseur, du musst auch keine Namen nennen, aber bist du in Situationen gekommen, wo du das Gefühl hast, denn das ist ja nach wie vor im Theater eine große Diskussion, dadurch, dass es seit ein paar Jahren eine größere Diskussion ist, gibt es eine andere Sensibilität, aber hin und wieder kommt das natürlich noch hoch. Gerade hier in Berlin gab es so Berliner Theaterfürsten, die meinten, sich alles rausnehmen zu können, die es auch taten und wo dann aber auch selbst Schauspielerinnen und Schauspieler, die drunter litten, immer sagten, ja, aber das ist so ein bisschen das Genie und dem widerspricht niemand. Ist dir sowas passiert?
Also ganz selten und ich habe damit tatsächlich aber auch, muss man sagen, aktiven Bogen drum gemacht. Also ich hatte nicht dieses Ding am Laufen, dass ich denke, um der Karriere willen und der guten Rolle willen bin ich zu allem bereit. Ich habe tatsächlich auch oft Sachen einfach dann nicht gemacht oder bin buchstäblich weggelaufen, weil ich das nicht so konnte und wollte. Und dann habe ich eben zum Beispiel, wenn man dann so Leute wie René Polisch oder Nikolaus Stehmann kennenlernt, spielt das dann keine Rolle. Deswegen fand ich die aber auch so toll. Und deswegen wollte ich nur so arbeiten. Also ich habe mir das aktiv ausgesucht und ich habe dadurch aber auch auf viele, würde ich sagen, Karrieremöglichkeiten in meiner Generation verzichtet oder die anders gestaltet für
anders
mich.
Anders gestaltet vielleicht, ja. Weil an die Burg, wie es heißt, will ja nun jede und jeder. Und da bist du ja recht früh gelandet und bist da ja auch relativ sicher.
Ja, aber da bin ich auch gelandet mit diesen Regisseuren, die eigentlich, also in meiner Generation hat man eigentlich am Theater noch seine Theaterkarriere darauf aufgebaut, dass man diese klassischen Rollen, bei den Männern ist es dann Hamlet und sowas alles spielt und bei den Frauen geht's mit dem Gretchen los und eben so das klassische Repertoire und dann Hedda Gabler und dann Nora und so im klassischen Repertoire die Titelrollen spielt. Damit konnte man Karriere machen und da habe ich mich tatsächlich recht früh dagegen entschieden, weil das eben viel mit diesen Herrschaftsstrukturen einherging.
Hattest du Angst vor Wien und der Burg? Ich meine, das ist ja...
Ja doch, ich hatte da große Angst vor am Anfang, auch vor dem Burgtheater an sich. Also das Gebäude ist sehr, sehr imposant. Und ich hatte so einen Titel von so einem Polish-Stück im Kopf, als ich zu meiner ersten Premiere gefahren bin. Da fährt man so den Ring entlang und da sind so Bäume und dann ist das Parlament und das Kunsthistorische Museum und Maria Theresia. Also es ist alles sehr, sehr pompös und so Platanen und doller Wind. Und ich hatte immer so ein Dröhnen im Ohr und das hieß immer so, 1000 Dämonen wollen deinen Tod.
So, oh Gott.
Wo kam das denn her? Das war ein Titel von irgendeinem Polish-Stück, in dem ich gar nicht mitgespielt hatte, aber das hat sich mir so eingefräst, so 1000 Dämonen wollen deinen Tod. Und dann habe ich irgendwie so aufs Burgtheater zu mit diesem riesigen Gebäude und dieser riesen Bühnenhimmel. Und ich war so, da sitzen jetzt alle die Dämonen und wollen, dass ich versage auf dieser Bühne.
Hast du aber nicht.
Doch, am Anfang schon.
Ja?
Ja, ja. Die erste Premiere am Burgtheater war ein ganz schlimmes Desaster. Philipp Hochmeier und Philipp Haus und ich in einem Stück von Gerhard Hauptmann, was ein grandioser Reinfall war. Aber also man muss sich da, also ans Burgtheater muss man sich ranarbeiten. Das ist nicht, da wird einem nichts geschenkt.
Das kriegt man nicht geschenkt.
Nee, wirklich nicht.
Lady Gaga und Bradley Cooper hast du mitgebracht. Shallow.
Ja, also da habe ich wirklich mal wieder so eine lange Nacht am iPad verbracht, mir diese endlose Serie von Auftritten, die beiden zusammen hingelegt haben mit diesem Song. Und es hat mich so wahnsinnig beeindruckt, wie perfekt die beiden spielen, dass das alles echt ist.
Hast du dir gewünscht, dass die zusammen, dass die Sex hatten? Hast du darüber nachgedacht?
Ja, habe ich total viel drüber nachgedacht, weil ich dachte, könnten die das dann so gut spielen? Ich tippe nein. Mhm. Ich würde sogar sagen, das ist ausgeschlossen, dass die irgendwie eine richtige Affäre hatten und dann noch so gut das zusammen performen können. Und ich fand die, ich habe dann einen Auftritt nach dem anderen mir rausgesucht, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Mit was für einer Perfektion die, oder Oscarverleihung oder egal wo, so immer eine, und einer steht aus dem Publikum auf und der eine kommt dazu und es sieht immer gleich aus.
Ja, es ist so ein Magnetismus, aber auch so eine Elektrizität, die sich so überträgt. Ne?
Unfassbar. Ja. Und es ist ja eindeutig Show. Das ist ja eindeutig so. Es ist hergestellt und es ist so überzeugend und herzergreifend. Das ist irre.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Wien lief wirklich und läuft, aber lief auch schon damals ziemlich gut für dich. Allein im Jahr 2008, Anfang dieses Jahres, hattest du drei Stücke parallel zueinander. Vielleicht ist es auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich versuche mir das immer so vorzustellen. Aber es klingt nach viel Arbeit und viel Konzentration. Du wurdest aber auch häufig ausgezeichnet für deine Arbeit mit wirklich sehr, sehr guten Preisen. Was Schauspielerinnen und Schauspieler nicht immer glücklich macht. Denn das führt manchmal dazu, dass du keine Rollen kriegst. Absurderweise nicht gebucht wirst, nicht angefragt wirst.
Ja, absurderweise schon. Also gerade von so Filmpreisen hört man das tatsächlich oft, dass die Leute dann, die hat gerade bei der Berlinale einen Silbernen Bären gewonnen, nee, die können wir gar nicht fragen, irgendwie, die ist ja viel zu teuer oder irgend solche Sachen gesagt werden und kein Mensch weiß, warum sich diese hartnäckigen Großstadtmythen halten und irgendwo hinführen oder nirgendwo hinführen. Im Theater ist das weniger der Fall, weil das ja nicht so ein starker Markt ist. Das Theater, das ich bisher gespielt habe, war ja immer im subventionierten Theater und dadurch folgt das anderen Gesetzen. Aber auch bei Filmleuten habe ich es nie verstanden, warum, wenn das Gesetz wirklich der Markt wäre, dann würde ich doch sagen, jemand hat einen großen Preis bekommen, hat dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen und dann wird er auch viele Tickets beim nächsten Mal verkaufen. Also das ist ein Geheimnis, warum Deutschland sich so schwer damit tut, Leute zu loben, Erfolg irgendwie so abzufeiern und den so zu gönnen und zu genießen und zu vernutzen. Das habe ich immer das Gefühl, ist irgendwie eine schwierige Angelegenheit unter uns Deutschen.
Ich kann mir vorstellen, dass es für dich am Anfang durchaus schlaflose Nächte gab, als du oder bevor du dich entschieden hast, Mord mit Aussicht anzunehmen. Eine ARD-Serie, Serie ist zu dem Zeitpunkt, also es ging 2007 los, auch nochmal anders besetzt. Da war Serie noch nicht so funky und fancy und hey, sondern
Also es war ehrlich gesagt ultra uncool zu dem Zeitpunkt noch und auch gerade unter Theaterleuten war das sehr so, also wenn du dich für den schnöden Mammon entscheidest und da jetzt im Fernsehen, und Fernsehen hat ja schon mal gar kein Niveau, also wenn du das machen willst, dann kannst du ja hier bei uns, das kannst du ja dann nicht mehr machen. So war so ein bisschen die Stimmungslage und aber ich war ja schon in Wien am Burgtheater und in Österreich ist die Stimmungslage nicht ganz so wie in Deutschland, was sowas betrifft. Da machen viele Leute Sachen gleichzeitig und parallel, einfach weil das Land sehr klein ist und die Szene von Schauspielern und Regisseuren und Regisseuren ist einfach klein, es sind wenige und die müssen dann verschieden eingesetzt werden. Dadurch war das für mich schon mal eine weniger hohe Hemmschwelle. Plus damals 2007 ging es um 6 Folgen und das war so eine Sommerpause, die man darauf verwandt hat und man hat Geld dafür bekommen.
Und nette Leute und ein gutes Drehbuch.
Genau,
ne?
Also einen tollen Regisseur und irgendwie habe ich gedacht, so das kann jetzt nicht so. Und alle sagen dann so, ja, dann bist du so festgelegt auf eine Rolle und dann kannst du nichts anderes mehr spielen. Und ich sage, ja, aber bei 6 Folgen, worauf soll man da festgelegt sein? Und
interessanterweise ging das nicht gleich durch die Decke. Das war
überhaupt nicht.
Ich weiß noch, ich glaube, wir haben uns 2010 sind wir uns, ne? Dann ging das gerade los, dass das so von einem Geheimtipp. Kennst du diese Serie? Ich habe total gelacht, die ist richtig gut. Das wurde so weitergesagt und so coole Leute haben sich das angeguckt und endlich mal so, huch, wo kommen denn diese Dialoge her? Ja. Und dann, zack, ging das richtig durch die Decke. Wie du gesagt hast, 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist irre viel.
Ja, das hat so 10 im Jahr 2010, 2011, da wurde das zum ersten Mal alles so hintereinander ausgestrahlt und hat dann so ein Eigenleben begonnen und da hat das auch erst angefangen, dass ich so ein bisschen schlaflose Nächte bekommen habe und drüber nachgedacht habe, ob man sich jetzt so entscheiden muss zwischen Fernsehen und Theater und ob das überhaupt noch geht parallel und oder ob man eben jetzt diese Rolle so auf einen drauf gestempelt ist, dass man nie wieder was anderes spielen kann, was eben, ja, was schon tendenziell so ein bisschen so ist und was ich auch immer noch ein bisschen spüre, weil ich natürlich dadurch, dass ich in Österreich lebe und da hauptsächlich als Theaterschauspielerin bekannt bin, habe ich ganz viele ganz andere Rollen gespielt. Also ich spüre es nicht in meinem schauspielerischen Leben. Da habe ich mich stark weiterentwickeln und weiterentfalten können. Aber ich merke das immer wieder, wenn ich in Deutschland bin und arbeite, dass wirklich sehr viele Menschen in diese Figuren, diese 3 von der Wache und gerade auch in die Sophie Haas, so richtig verliebt sind. Und das ist für die enttäuschend, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich dann jemand anderer sein soll. Weil die nicht mich meinen oder auch nicht meine schauspielerischen Fähigkeiten, die meinen Sophie Haas. Die meinen die als Person, so wie man selber manchmal, wenn man ein Buch liest, in irgendeinem Charakter, weiß ich nicht, bei mir war es als Teenager vom Winde verweht, Red Butler. Und nicht Clark Gable aus dem Film, sondern Red Butler aus dem Buch. Und dann ist man wirklich verliebt und möchte nicht, dass das jemand anderer wird. Und das kommt mir manchmal bei Sophie Haas entgegen und dann tut es mir auch selber leid, dass ich das nicht bin. Dann denkst du so, ja, das tut mir echt leid, aber die gibt's eben jetzt nicht mehr. Ich hätte das nicht ausgehalten, nur darüber wahrgenommen zu werden. Also ich hätte damals schon gerne noch weiter gedreht. Das war jetzt nicht so ein freiwilliger Ausstieg zu dem Zeitpunkt. Später aber wäre es garantiert so gewesen. Ich hätte das nicht ewig weitermachen wollen. Und ich finde das auch nach wie vor wichtig, andere Sachen zu spielen. Ich habe irgendwie einfach nicht so aus so einer Überlegung heraus oder so einer Vernunft, sondern aus Lust. So einfach Lust hat, immer wieder was ganz anderes zu machen.
Was ganz anderes ist ja eine Postkarten-Pop-Up-Galerie oder sowas in der Art. Ja. Das musst du mal erklären. Also du bist mit deinem Partner, hast du, was ist das?
Ja, wir haben irgendwie gedacht, wir sind dann eben zusammen nach Wien gezogen und da musste er sich ja, also ich war immer am Burgtheater und wir wollten nicht mehr pendeln und dann musste er sich da ja irgendwie ein neues Leben aufbauen.
Ist er Berliner?
Ein ursprünglich Hamburger und wir haben uns in Köln kennengelernt. Und er hatte viel mit Produkten zu tun gehabt vorher. Und dann haben wir mal so über Produkte geredet und haben mir gedacht, naja, guck mal, alles wird dauernd neu erfunden. Also Limonade wird neu erfunden. Dann gibt's auf einmal die Bionade und dann gibt's Charity und dann gibt's Aqua, was weiß ich. Und überall, also alles ist in so einer modernen Version zu kriegen. Auch Espresso, Kaffee, alles wird immer modernisiert. Nur Postkarten bleiben immer gleich so komisch Touri-mäßig shitty. Und Frank ist eben, fotografiert auch viel und da ist so ein sehr visueller Typ. Wir haben immer Witze im Urlaub darüber gemacht, dass man so, wir müssen da hinten abbiegen, wo die Kirche steht mit der blauen Markise. Und ich sag, nein, wir müssen da hinten abbiegen, wo das Graffiti mit den vier Buchstaben gekritzelt war und da war ein anderer Buchstabe draufgeschrieben. Also ich merke mir immer nur Buchstaben und eher immer Bilder.
Aha.
Und dann dachten wir, Postkarten sind doch genau das. Bild und Buchstabe in einem Produkt. Und dann haben wir uns dafür entschieden, die so herzustellen mit Naturkarton und aktuelle Fotografie und dass man eben Bilder herstellt, die man sich an den Kühlschrank hängen will, die man öfter angucken will und trotzdem diese alte Kulturleistung, man schreibt sich handschriftlich einen kleinen Gruß, fortführt.
Dann erwarten das Leute aber auch von euch, ne?
Ja, und wir kriegen auch seitdem sehr viele Postkarten. Aber wir sind auch wie Köche, die essen ja selber zu Hause nicht das beste Essen, weil sie so gestresst sind von ihrem Koch. Wir haben Postkarten zu Hause liegen, also zum Beispiel die Weihnachtskarten von Weihnachten 22 liegen immer noch von meinem Esstisch auf der Bank und wollen geschrieben werden.
Das kann nicht sein. Kriegt ihr so selten Besuch, dass ihr da nie freimachen müsst?
Eine sehr lange Bank und da kann man am Ende prima Sachen stapeln, die man glaubt, gleich erledigen zu können.
Und wenn ihr jetzt also ausholt, um wieder so ein Stoßkarten an Leute zu schicken, kriegen die dann alle den gleichen Text? Es hört ja niemand zu, du kannst jetzt ganz offen sein.
Vielleicht reden die untereinander. Nein, die kriegen tatsächlich bei mir nicht den gleichen Text. Ich schreibe tatsächlich individuell, weil das mir wirklich Spaß macht, Postkarten zu schreiben.
Mit dem Kugelschreiber?
Ja, immer mit dem Kugelschreiber, wegen Schmieren und so. Also Füller ist nicht so meins. Und ich finde es schön, wenn man so schnell zack, zack, zack irgendwie was schreiben kann. Ich denke da auch
schreibst
nicht lange drüber nach.
Also auch nicht, es gibt ja Leute, die schreiben so eine Postkarte dann auch richtig voll, dann schreiben die klein. Und dann gibt es Leute, die wirklich nur so, hey.
Also ich schreibe eher viel, aber in so größeren Buchstaben und dann eher so unten unter der Adresszeile und so am Rand
noch so
entlang, weil ich nicht so ganz fertig geworden bin. Das ist öfter das Problem.
Gut. Okay, und man kann euren Postkartenshop in Wien finden.
Man kann den finden, wenn man, soll ich den Namen sagen?
Sag los, komm.
Art Postal heißt das Ganze.
Oh.
Und wir sind eben in einem sehr schönen Viertel platziert, in dem wir sehen, das ist immer unsere Straße der analogen Wunder. Also neben uns ist ein fantastischer Plattenladen, CC Sound, den wirklich in Wien auch wirklich jeder kennt. Und daneben ist ein ganz tolles Vintage-Modegeschäft, wo man wirklich die unglaublichsten Funde machen kann, wenn einen das interessiert. Und dann gibt es ein Geschäft für eigenwillige Gemüse- und Obstsorten, die sonst vielleicht weggeschmissen werden, weil sie so merkwürdig wachsen. Und die sammelt Fallobst und macht daraus Chutneys und so. Also es ist so eine sehr...
Wie eine Filmkulisse ist das ja so im Grunde. Wenn man jetzt die Lindenstraße 2.0,
ja, 4.0, dann würde man sagen. Würde ich sagen, im Vergleich zur Lindenstraße schon eher 4.0. Aber genau so ist es, ehrlich gesagt.
Schön.
Es gibt das tolle Café, dann gibt es einen Laden, der heißt Besen und Spaghetti. Da kriegt man buchstäblich Besen und Spaghetti.
Was?
Dann gibt es Stadtgarten, das ist ein fantastisches Geschäft für Naturkosmetik. Also die ganze Straße macht Spaß. Und auch den Shopbesitzer.
Wie heißt die Straße?
Die heißt Margaretenstraße, Ecke Kettenbrückengasse. Das ist so eine T-Kreuzung und die das macht wirklich Spaß. Dann gibt's so ein Farmgeschäft, Helene vom Land, die hat einen Bauernhof am Land und verkauft zweimal die Woche in der Stadt ihre Sachen in diesem Geschäft. Und also es ist irgendwie sehr eigenwillig und speziell und es macht wirklich Spaß, da herumzuschlendern.
Beim nächsten Wien-Besuch müssen wir
bitte,
das
gibt's auch bitte in den vierten, in die Margaretenstraße. Gibt's auch eine gute Pizza.
Oh, das erinnert mich so an Adele Neuhauser, die ich wirklich so toll finde.
Die ist auch eine Nachbarin, die wohnt ganz,
wirklich?
Ganz, ganz nah dabei.
Wirklich?
Ja, sicher. Bei uns im vierten und fünften ist alles cool.
Toll. Und in Berlin wirst du auch Theater spielen im Winter.
Ja, in Berlin spiele ich im Winter wieder an der Schaubühne am Leniner Platz zwei verschiedene Stücke. Das eine ist Yerma, das ist ein Klassiker von Lorca, einem spanischen Autor aus den 30er Jahren. Aber wir haben eine neue Version davon, spielen wir, geschrieben von Simon Stone, ein australischer Regisseur und Autor, den viele kennen, seinen Film von Netflix, The Dig. Das war ein Film mit Ralph Fiennes und Carey Mulligan, den viele Leute gesehen haben. Und der hat dieses sehr gute Theaterstück geschrieben über ein Paar, die sich über einem nicht zustande kommenden Kinderwunsch total zerstören gegenseitig, kann man sagen. Also es ist eigentlich wirklich eine richtige schlimme Tragödie und es ist ein super Bühnenbild, also es passieren so Dinge, die sonst im Theater nicht passieren und die man nicht für möglich hält, wo man denkt so, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Also es ist so sehr viel Magie dabei, auch in dem, wie die Bühne arbeitet und funktioniert und das ist, ich finde, es ist ein wirkliches emotionales Erlebnis, gut, auf jeden Fall. Okay. Und im Januar spielen wir Ödipus, das ist auch eine Neuschreibung von dem, das ist der klassische Stoff, aber in einer zeitgenössischen Geschichte untergebracht von der Autorin Maya Sade und Thomas Ostermeier hat es inszeniert und Renato Schuch spielt den Ödipus und ich bin seine Mutter und Lebenspartnerin und es geht los, es geht so fast wie von 20. Dezember bis 15. Januar, in dem Zeitraum wird das beides viel gespielt.
Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie das alles nicht so schnell notieren konnten, dann können Sie sich das Gespräch nochmal als Podcast anhören. Wir beenden diese Hörbar mit David Bowie, Where We Are Now. Vielen Dank, liebe Caroline, und bis in 13 Jahren.
Ja? Das wäre cool. Alle 13 Jahre ja. Machen wir ein Interview. Das ziehen wir einfach so durch, bis wir so 120 sind.
Had to get the train from Potsdamer Platz.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.